Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert.
Es ist wieder soweit. Einen wunderschönen guten Tag in der neuesten Staffel Wechselwillig. Ich bin leider nicht mehr braun gebrannt. Es ist vorbei. Winter is kicking hard in. Ich habe heute die Heizung angemacht. Aber ich freue mich sehr, heute jemanden zu begrüßen. Zu einem Thema, was ich persönlich ganz, ganz toll finde. Und ich würde sagen, bevor ich dich vorstelle, bleibst du einfach mal eine halbe Sekunde anonym. Und ich stelle dir einfach mal die Frage, was du aus deiner Schulzeit mitgenommen hast, was du in deinem Arbeitsalltag anwenden kannst heute.
Ich glaube, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, denke ich vor allen Dingen an die Erfahrungen, die nichts mit dem Fachunterricht zu tun hatten. Ich hatte so ein paar... Ich glaube, ich hatte jeder irgendwie so ein paar Lehrkräfte, die ganz gerne aus dem Leben erzählt haben. Und das war unser fast Liebstes. Wir haben teilweise es wirklich von Anfang an versucht, immer wieder so Fragen zu stellen, damit man vom Thema abkam und die Person irgendwie was über die wilde Studienzeit erzählt hat oder von den verrückten Freunden, die die Person hat. Und ich weiß noch, dass ich davon relativ viel so mitgenommen habe, einfach so... Ja, das sind halt so Stories, die bleiben irgendwie mietfrei im Kopf bis zum Ende des Lebens. Und was fachlich irgendwie in dem Unterricht abging, das habe ich ja teilweise gar nicht mehr, keine Ahnung mehr von.
Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ich darf heute Ludwig Thiele begrüßen, was mich sehr freut. Gründer von Live Teach Us. Man könnte knapp sagen, es ist ein Modelabel. Er sitzt mir gegenüber in ganz pink von Kopf bis Fuß quasi. Und du hast eine ganz, ganz interessante Reise. Du bist der erste Gast bei uns aus einem Social Startup, wobei wir hatten auch schon Share dabei, wobei das, ich würde mal behaupten, ein etwas anderes Businessmodell ist, während ihr kein Business verfolgt, sondern die Welt ein bisschen besser machen möchtet, was ich ganz, ganz toll finde. Ich persönlich bin aufmerksam geworden auf euch, weil unser bzw. mein Co-Founder sich bei euch angemeldet hat. Und es ist eine wunderbare, schöne Reise. Ich würde aber natürlich gerne wissen, was muss ich über dich wissen? Wie bist du, wir nennen es liebevoll, hängen geblieben, beziehungsweise auf diese tolle Reise abgedriftet?
Ja, ich finde, hängen geblieben passt manchmal ganz gut. Ich habe selber immer wieder in letzter Zeit mich gefragt, so, wow, also hätte ich vor knapp 10 Jahren, als ich zum ersten Mal die Idee für Live Teachers hatte, gewusst, dass das so ein Lebensprojekt wird? Ich weiß nicht, ob ich das so angegangen wäre. Ich bin damals irgendwie relativ naiv da dran gegangen. Ich wollte immer irgendwie generell was gründen. Ich fand das immer total spannend. Ich glaube, es war so damals die erste Gründerphase, ich auch in Berlin. Wo das irgendwie ein Riesenthema war und mit Startup-Teens und was es da alles für Programme gab. Und da wollten sie ja irgendwie die ganzen jungen Leute in die Gründung treiben. Und ich habe damals im Kopf, glaube ich, so ganz verschiedene Ideen gehabt, wie so jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und dachte damals, das einfachste von allen Ideen, die ich habe, ist doch eigentlich die Idee von Live Teachers. Also ich habe damals, wenn ich quasi letzte Jahre meiner eigenen Schulzeit, damals richtig viel Unterrichtsausfall gehabt, jeden Tag immer wieder. Und dann schon ein Alter gewesen, wo ich dachte so, boah, ne? Also man hat sich über die ersten Ausfälle in der Woche gefreut, aber irgendwann saß man einfach nur noch rum.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe mich damals noch sehr darüber gefreut, aber ich glaube, ich war einfach zu jung. Wenn man ein bisschen später sein Abitur macht, dann reflektiert man das, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, das war irgendwie das eine und es war einfach dann zu viel irgendwie und vor allen Dingen immer das Nervige, musste dann doch immer die Zeit überbrücken, weil man in der letzten Stunde dann doch irgendwie noch Französisch hatte für 45 Minuten. Man dachte sich so, ey, und jetzt sitze ich hier die ganze Zeit rum. Und ich glaube, was noch das andere, was dazu kam, ist halt auch, und das hat nicht nur mich, sondern alle in meinem Umfeld irgendwie so begleitet, war dieses, was zum Himmel sollen wir nach der Schule machen? So, hat die Schule nicht eigentlich die Aufgabe, aufs Leben vorzubereiten? Die paar Studientage, die wir irgendwie hatten oder wo mal jemand von extern dazugeholt wurde, irgendwie vom Nachbarunternehmen, was irgendwie Reifen hergestellt hat, da war so, yo, okay, das ist jetzt sehr fern und das war irgendwie auch so gar nicht schülergerecht gestaltet. deswegen, das war, glaube ich, die viel größere Frage, so, was macht man jetzt eigentlich aus seinem Leben, so, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, bei mir war es eher so der Fall, ich wusste, ich hatte zu viel im Kopf, ich hatte zu viele Ideen, ich wollte eigentlich in die Botanik gehen, ich wollte unbedingt mit Pflanzen arbeiten, so, dann hatte
ich halt, hast du je was mit Pflanzen gemacht?
Ich habe dann einige Praktikas gemacht in die Richtung, so, und habe dann auch gemerkt, okay, das ist vielleicht doch eher ein Hobby, jetzt nicht unbedingt, dass ich das beruflich machen will, ich habe mich immer irgendwo gesehen, keine Ahnung, in England, bei der Königin als Obergärtner oder so, das fände ich, hätte ich irgendwie ganz gut gefunden.
Das liebe ich ja, in diesen großen englischen Gärten.
Exakt, und da ist halt auch mal eine ganz andere Kultur gegenüber Pflanzen und so, das ist irgendwie, ja, genau, aber das war halt eine von vielen Ideen und wie gesagt, ich wollte dann unbedingt auch was gründen und dachte damals witzigerweise, das Einfachste wäre jetzt, sich dem Thema Live-Teachers zu widmen, wo halt die Kernidee eigentlich ganz einfach gesagt ist, man bringt Menschen immer dann in die Schule, wenn Unterricht ausfällt, um Schülerinnen und Schüler besser aufs Leben vorzubereiten. Also man nutzt diese vielen Lehrzeiten in Schulen einfach, um ganz verschiedene Themen abseits vom Lehrplan in die Schule zu bringen. Das sind in erster Linie ganz viel berufsvorbereitende Themen, also Berufe, Ausbildung, Studiengänge, bis hin zu, wir nennen es immer Lebenswissen, also diese üblichen Themen, Steuern,
Finanzen. Oh, da bräuchte ich viel von damals.
Versicherung, genau. Also bis heute sagen uns witzigerweise ganz viele, auch man, das bräuchte ich sogar jetzt immer noch, aber genau, das sind alles Themen, die irgendwie total wichtig sind, die wahnsinnig stark vom Elternhaus abhängen, ob man die mitgegeben bekommt oder nicht und die einfach in der Schule überhaupt keinen Platz bisher haben. Und da haben wir gesagt, hey, unsere Gesellschaft ist voll von Menschen, die so viel Wissen in sich tragen. Das ist jetzt auch nicht besonders komplex, aber es braucht halt irgendwie einen Ort, wo dieses Wissen weitergegeben werden kann. Also das Wissen ist da und die Zeiten in der Schule sind auch da, weil klar, der Lehrplan ist wahnsinnig voll und es ist schwer, irgendwie den Stoff zu schaffen für Lehrkräfte, aber durch diesen ganzen Unterrichtsausfall ist ganz, ganz viel Lehrzeit da. Und wenn man sich dann mal die Zahlen anguckt, und das war vor 10 Jahren schon so und das dürfte mittlerweile eigentlich mehr sein, aber die Zahlen bleiben komischerweise gleich, sind es rund 1 Million Ausfallstunden pro Woche, die wir in Deutschland haben. Und das ist wirklich restloser Ausfall, also wir reden nicht
pro Woche.
Pro Woche.
Okay.
Wir reden nicht von Vertretungsstunden, die sind da nicht mit eingerechnet, weil die sind ja offiziell vertreten. Ich weiß nicht, wie es dir ging. So ein Vertretungsunterricht kann ganz unterschiedliche Qualität haben.
Ja, also ab und zu waren das Fun-Lehrer, ab und zu wurde halt damals, also in unserer Zeit, ich glaube heutzutage ist das nicht mehr so, dieser TV-Wagen einmal reingeschoben, da wurde halt so ein netter Film reingedreht und ansonsten gab es halt nichts, ne?
Genau, ja, und ich sag mal im schlimmsten Fall irgendwie so Stillarbeit, Arbeitsblätter ausgeteilt, die man eh nicht gemacht hat, die auch nie kontrolliert wurden dann wirklich und also es ist auch Fakt, diese 1 Million Ausfallstunden sind restloser Ausfall, da findet wirklich gar nichts statt, aber ein viel größerer Anteil wird aktuell auch noch vertreten und im besten Fall natürlich gleichwertig, aber die Wahrheit ist halt auch, viele Stunden können halt auch gar nicht gleichwertig vertreten werden. Das heißt also, wir haben irgendwie diese Ausgangslage, zu wenig Lebensvorbereitung in der Schule, aber viel Unterrichtsausfall und damals sagten wir, okay, also wenn man das irgendwie angehen will, ich glaube damals war Tinder zum ersten Mal so ein richtig großes Ding. Das heißt, die Idee dahinter, so zwei Seiten, die was suchen, man matcht die miteinander.
Okay.
Ich habe damals wirklich auch den ersten Stiftungen, mit denen ich da sprechen durfte, was von Tinder erzählt. Ich glaube, das war nicht das gute Beispiel, aber es gab halt Uber noch nicht so, oder es war zumindest noch nicht so bekannt, dass ich das als Beispiel nehmen konnte. Mittlerweile nehmen wir immer ganz gerne Uber als Beispiel. Von der Logik her die gleiche. Wir haben quasi am Ende sogenannte Live-Teacher, die wir in die Schule bringen, die prüfen und qualifizieren wir quasi einmal vorab. Die sitzen dann in einem Pool drin und Schulen können uns Anfragen stellen über eine Software, über eine App, die wir selber gebaut haben. Und diese Anfragen werden dann an passende Live-Teacher rausgeschickt. Ein bisschen wie bei Uber, die halt in der Nähe sind, die da ringsherum fahren, die auch die richtige Größe haben für die Gruppe, die halt mitfahren.
Sind das dann aber alles so kurzfristige Anfragen? Vermutlich ja.
Unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich. Also wir kommen quasi aus diesem Unterrichtsausfall. Das ist meistens sehr kurzfristig. Am Abend vorher, wir haben schon am gleichen Tag jemanden besetzen können. Das bleibt immer eine sehr kurzfristige, spontane Geschichte. Mittlerweile haben wir halt mitbekommen, okay, als Plattform, die Menschen, externe Menschen in die Schule bringt, wird unser Angebot auch noch ganz anders genutzt. Also wir werden auch für den Fachunterricht als Ergänzung eingeplant oder auch für Projekttage.
Exzellent. Also,
ja.
Wenn wir jetzt wenn wir das ganz kurz noch on hold setzen, was war dein Weg, bevor du quasi dahin gekommen bist? Weil du hast ja noch einen persönlichen anderen Werdegang gedreht.
Genau, also wie gesagt, die Kernidee ist 10 Jahre her, damals ein Abi gemacht und wie gesagt, total planlos gewesen, in welche Richtung geht's jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme jetzt auch mal ein Jahr, so wie viele, glaube ich, die halt in der Schule nicht so richtig darauf vorbereitet wurden und habe dann erstmal ganz verschiedene Praktika gemacht. Und da war ich halt unter anderem viel mit Botanik und Garten beschäftigt, habe dann mal am Bodensee in so einem historischen Garten für 2 Monate gearbeitet, viel Handarbeit einfach auch gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, oder ich, was heißt gedacht, ich habe so mitgegeben bekommen, du sollst jetzt irgendwie was studieren, das ist wichtig, unbedingt studieren, das kam für mich irgendwie leider dann gar nicht so in Frage, so eine Ausbildung machen können. Rückblickend denke ich, hätte ich die richtigen Leute in der Schulzeit getroffen. Eventuell wäre Ausbildung auch gar nicht schlecht gewesen. Ich habe dann hier in Berlin unter anderem noch 2 Monate auf dem Klunkerkranich ein Gebäude aufgebaut, aus Holz komplett, mit so einer ganzen Crew zusammen.
Das kennst du sogar noch, ja. Aus meiner Studienzeit.
Ja, witzig. Ja, das hintere Haus, was da zu sehen ist, das habe ich mitgebaut. Sage ich auch immer ganz stolz, so fass mal das Holz an, das habe ich teilweise geschliffen und so. Also auch mal was komplett anderes gemacht und dann damals mit diesem Bau so, habe ich gedacht, okay, eigentlich Architektur ist ja spannend. Mich für Architektur an der TU beworben und da erstmal angefangen, relativ schnell gemerkt, okay, das ist gar nicht das, was ich eigentlich will, weil auch die Profs damals zu uns immer wieder meinten, der Markt ist völlig übersättigt. Wenn ihr Glück habt, dürft ihr mal Türläufe euer restliches Leben machen.
I feel you so much, weil das genau das Gleiche ist, was ich hatte. Ich hatte damals so einen, du konntest irgendwie Berufsbildungstag, whatsoever, konntest du den Studiengang aussuchen und irgendwelche Freunde an der Uni besuchen. Vorausgesetzt, du hattest Freunde an der Uni, was ich irgendwie auch ein bisschen dubios fand, hast ja nicht zwangsläufig. Hab mir dann damals am KIT Architektur angeguckt, war da leider leicht entgeistert, weil ich mir genau das Gleiche einmal anhören musste. Und dazu kam, dass Architektur eigentlich nur aus Statistik besteht. Den Gedanken habe ich dann ganz schnell wieder eingepackt und bin zurück zu losgegangen.
Ja, und also ich war halt schon drin, hab's ein Semester mal mitgemacht. Das ist ja auch das Krasse, die wollen halt im ersten Semester, das ist auch so ganz klar die Aussage, wollen die halt aussieben. Das heißt, da musst du dann ganz viele Modelle bauen und so mit Nachtschichten. Das war eine spannende Erfahrung. Aber wie gesagt, also diese ganze Energie, die da war, ihr werdet eh nie einen Job finden und ihr seid irgendwie am Ende auch nur so Dolmetscher zwischen der reichen Person, die das Geld hat, was zu bauen, und den Leuten, die es dann ausführen, und ihr dolmetscht eigentlich nur die ganze Zeit. So, und ich hatte halt eigentlich, ich würde Star-Architekt werden, ne? Also so, und das war irgendwie dann so ermürbend, dass ich dann gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt nochmal bewerben, habe dann eine relativ bunte Bewerbungszeit so hinter mir, in alle Richtungen nochmal gedacht, auch mal zum ersten Mal drüber nachgedacht, international zu studieren, auch etwas, was ich überhaupt nicht irgendwie mitbekommen habe von meiner Familie, weil die halt da keine Erfahrung hatten, aber dann zum ersten Mal in Berührung gekommen, Leute kennengelernt, die das gemacht haben. Kurz mal gedacht, ich würde jetzt im Ausland studieren und bin aber dann am Ende, habe ich Kommunikation studiert, Werbung und Marktkommunikation. Und bin im Grunde da auch bei was gelandet, was mir total liegt und wo ich jetzt auch rückblickend denke, Mann, ich habe eigentlich auch schon als Kind immer dieses Kommunikative, dieses Verkaufen von etwas gut finden und dann andere dafür begeistern. Das ist ja runtergebrochen so ein bisschen, wie Werbung auch dann funktioniert. Das ist irgendwie was ich gut kann und ja.
Scheint so. Und dann bist du aus Stuttgart, aus dem Schwabenländle, wolltest dann wieder zurück nach Berlin.
Genau, und im Kopf immer die ganze Zeit Live-Teachers gehabt.
Hast du damals schon irgendwas dafür gemacht oder war es nur eine Idee?
Direkt nach der Schule habe ich ein Word-Dokument geschrieben und bin zur Stiftung hingegangen, habe gesagt, ich will Geld dafür, ich will das groß machen. Also auch ein bisschen naiv. Ich wusste aber überhaupt nicht, wie es funktioniert, aber ich dachte, was ich jetzt erstes brauche, das Geld natürlich. Ne? Dann kann ich ein Team anstellen und dann bauen wir das zusammen auf. Würde ich natürlich jetzt nicht wieder so machen. Das einzig Gute aus der Zeit war, dass ich halt dadurch, dass ich noch sehr jung war, viele dachten, ach, wie niedlich, den hören wir uns mal an. Also ich habe Termine bekommen bei Geschäftsführung von Stiftungen, so, die man sonst nicht bekommt, weil die es einfach irgendwie beeindruckend fanden. Und die haben aber damals gesagt, ey, das ist eine richtig gute Idee, also der Kern, den du da irgendwo verfolgst, werd mal ein bisschen älter noch, such dir ein Team zusammen und dann komm nochmal unbedingt wieder, weil wir können uns schon grundsätzlich vorstellen, dass das spannend ist. Wir wissen nicht, ob das funktioniert, aber bleib dran. Und das hatte ich halt die ganze Zeit im Kopf. Und dann bin ich quasi erstmal studieren gegangen, habe ganz viele neue Sachen gelernt, habe das aber immer irgendwo in einem Ordner gehabt, alle paar Monate mal geöffnet und vor allen Dingen viel am Branding gearbeitet, weil da komme ich halt so ein bisschen her und habe immer gedacht, okay, das ist ein großes Projekt, wir werden langfristig richtig viele Menschen brauchen, die wir dafür begeistern wollen. Das heißt, die Brand muss stimmen. Zusätzlich ist es noch eine Passion von mir, so, ich liebe das irgendwie auch, Brands zu bauen, generell so.
Daher das pinke T-Shirt.
Exakt, genau. Und genau, das habe ich dann nebenbei immer aufgebaut und ich habe ununterbrochen, glaube ich, so, und das sage ich jetzt immer so, 10 Jahren erzähle ich Menschen von dieser Idee. Und das stimmt halt wirklich, weil ich auch während des Studiums immer allen gesagt habe, ey, sobald ich hier fertig bin, ich glaube, ich weiß schon genau, was ich mache, ich gründe.
Aber hast du Leute gehabt, die dir gesagt haben, komm, Ludwig, halt die Klappe, ist jetzt gut?
Es ging eigentlich, weil das was wirklich bei diesem Thema halt das Schöne ist, jeder kann irgendwie relaten dazu. Ne? Also egal, wem ich davon erzählt habe, alle haben gesagt, boah, das hätte ich auch gebraucht.
Also jeder hatte so einen Painpoint.
Genau, jeder hat irgendeinen Bezug zur Schule und das habe ich auch erst in den letzten Jahren verstanden. Also selbst wenn ich mit Senioren rede, die kennen es von ihren Enkeln wiederum, viele kennen es aus der eigenen Schulzeit heraus oder man hat selber schon wieder Kinder. Also es ist immer, jeder hat eine Berührung mit Schule, einen Bezug dazu und auch irgendwie eine sehr emotionale Verbindung zu der Schulzeit. Und ich glaube, das was wir auf jeden Fall, wo wir von profitieren, ist, dass jeder irgendwie sagt, ich habe so eine intensive Verbindung in meiner eigenen Schulzeit, ich habe Bock, da irgendwas zu ändern, weil da geht einiges.
Machst du inzwischen Live Teach Us Vollzeit?
Ja.
8 Stunden am Tag? Ja. Hast du noch was anderes?
Also mittlerweile sind es eher so 12 bis manchmal 18 Stunden. Es ist sehr intensiv geworden. Und seit knapp jetzt 3 Monaten ist es zum ersten Mal, dass ich das offiziell bezahlt Vollzeit machen darf.
Mega.
Mit einem Team. Wir sind jetzt 4 Leute in Vollzeit. Aber haben die letzten 3 Jahre aber das voll ehrenamtlich gemacht. Und in der Zeit habe ich quasi auch schon Vollzeit gearbeitet, aber dann am Abend und am Wochenende mich mit, ja, Marketing, Kommunikationsjobs in der Selbstständigkeit über Wasser gehalten.
Mega. Wenn du jetzt sagst, zum allerersten Mal bezahlt, das heißt, es ist jetzt quasi aus der ehrenamtlichen Tätigkeit, geht es jetzt in ein Investment Case vermutlich. Ihr habt zumindest irgendwie Förderung, Geld bekommen,
genau,
dass du dich mehr dem widmen darfst.
Ganz genau. Also wir sind weiterhin eine GmbH, das heißt, wir sind gemeinnützig offiziell, das heißt, für Investoren weiterhin nicht spannend, aber für Leute, die sagen, die wollen ihr Geld professionell irgendwo in was Gutes stecken, da, das ist auf jeden Fall spannender für die, und das ist immer wichtig, dass man da die offizielle Form der gemeinnützigen GmbH hat, weil die ist halt, da kann man das Geld nicht so veruntreuen, bei einem Verein und so ist das immer ein bisschen gefährlich, der kann übernommen werden theoretisch, weil wir die ersten 3 Jahre offiziell ein Verein waren als Form, und das haben wir jetzt umgewandelt, und durch diese Umwandlung und genau in dem gleichen Zeitraum haben wir halt dann auch immer mehr Spenden bekommen und können jetzt gerade komplett spendenfinanziert und durch die erste Stiftung, die dabei ist, das Ganze ja mit einem Team in Vollzeit machen.
Mega. Du hast gerade gesagt, das Team. Wie groß seid ihr denn inzwischen?
Wir sind 4 Leute, die das in Vollzeit machen.
Wow.
Wir sind aber weiterhin 12 Leute, die das auch noch ehrenamtlich mit mindestens 2 Stunden pro Woche mithelfen.
Ich hatte mir so überlegt, theoretisch könnte man das ja als wechselwillig Leid bezeichnen, also zumindest für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ich will was anderes machen, ich will einen Impact haben, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich meinen Job komplett aufgeben möchte, dann ist ja der Engel ehrenamtliche Tätigkeit ja eigentlich unglaubliches Potenzial. Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr weiterhin auf der Suche seid nach Teammitgliedern ehrenamtlich, beziehungsweise auch einfach Befürwortern, die euch raustragen. Ich gehe mal schwer davon aus, du hast gesagt, ihr habt eure Partner, die sich einmal auf der Plattform anmelden müssen. Davon muss es vermutlich auch genug geben. Die müssen ja irgendwie gewettet, zertifiziert, geprüft werden. Ist das inzwischen automatisiert oder muss jeder von denen ein Interview durchgehen, auf Herz und Nieren geprüft werden? Weil im Endeffekt werden die ja auf die Schüler und Schülerinnen losgelassen. Wenn ich mir aber viele Lehrer aus der Vergangenheit angucke, da sind ein paar andere auch durchgerutscht.
Ja, nee, absolut. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das war mit das Wichtigste von Anfang an, dass wir gesagt haben, ne, was wir hier aufbauen, wenn wir Menschen in die Schule bringen wollen, da muss die Qualifizierung halt stimmen. Das heißt, wir müssen vorab die Leute prüfen, durch einen Prozess schicken. Und langfristig, wie gesagt, hast du schon richtig erkannt, brauchen wir Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die bei uns mitmachen. Unsere Vision ist, dass es irgendwann mal so normal wird wie Blutspenden. Das heißt, jeder hat irgendwie den Ausweis eines Live-Teachers im Portemonnaie. Und es ist völlig klar, dass du immer mal wieder, einmal im Jahr Minimum in eine Schule gehst und dein Wissen weitergibst, das wird so der normale Standard halt, dass es so völlig normal wird, dass Bildung zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe wird, also wir wirklich als gesamte Gesellschaft in Schule aushelfen und unser Wissen weitergeben, was wir gerne selber schon gewusst hätten, aber der Qualifizierungsprozess ist weiterhin extrem wichtig, den haben wir in den letzten 3 Jahren aber auch extrem nochmal geupgradet. Die ersten 300 Live-Teacher, die dabei waren, die habe ich alle persönlich, mit denen habe ich telefoniert, meistens so eine halbe Stunde am Ende, weil die hatten auch immer viel erzählt, was ich auch nicht wusste, ich war davor nie so richtig ehrenamtlich aktiv. Leute in diesem Bereich reichen, das ist nochmal eine ganz spezielle Art von Mensch. Das sind tolle Menschen, weil die haben echt Bock, irgendwie was zu helfen, aber die reden halt auch total gerne. Und so war ich quasi, die ersten Jahre intensiv damit beschäftigt, mit den ganzen Leuten zu telefonieren. Das Schöne ist, da sind ganz viele Menschen, die bis heute uns jeden Tag unterstützen, die Sachen posten, die Sachen teilen von uns.
Ist das dann aber auch oft, Leute, die zu viel Zeit haben, wie zum Beispiel Rentner oder Leute, die irgendwie nur Part-Time arbeiten. Was ist denn so ein typisches Profil, die dann, also an Personen, die in die Schulen dann reingehen?
Also anfänglich waren es schon viele Selbstständige, die ihre Zeit einfach selber einordnen können und die wahrscheinlich mal so am Mittag, wenn so eine Stunde angefragt wird von der Schule, auch mal problemlos in eine Schule reingehen können, ohne dass sie sich irgendwo abmelden müssen. Mittlerweile ist so, die am allermeisten sind ganz normal berufstätig, aber haben auch quasi die Möglichkeit, weil es eben soziales Engagement ist, Corporate Volunteering, immer mal wieder während der Arbeitszeit auch mal in die Schule zu gehen. Und das ist, also ich glaube, die Durchschnittsperson, die gerade bei uns auf der Plattform aktiv sind, ungefähr 1500 Live-Teacher, die schon mitmachen, ist weiblich. Ich würde sagen so Anfang 30 und in einem Beruf tätig, der leider immer noch so männerdominierend ist. Das heißt, die sagen zu uns selber, warum machen sie mit? Weil sie die einzige Frau oder eine ganz von wenigen Frauen in ihrer Abteilung sind oder in ihrem Studiengang waren oder in ihrem Ausbildungsgang. Und das macht überhaupt keinen Sinn, warum das so ist. Und sie wollen quasi in die Schule gehen, um Werbung für ihren Beruf zu machen, für ihren Berufszweig.
Lanze brechen.
Genau, eine Lanze brechen, weil sie was gefunden haben, was sie absolut gut finden, aber es völlig hirnrissig finden, dass sie die einzige Frau weiterhin sind in ihrem Betrieb. Und das ist irgendwie, das ist etwas, das haben wir natürlich immer angedacht, dass auf jeden Fall wir auch eine Art sind, Vor- und Rollenbilder in die Schule zu bringen und vor allen Dingen eben für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht von zu Hause aus nicht so viel oder nicht so eine Vielfalt gegeben bekommen. Und das hat sich dann irgendwie automatisch jetzt zu dem entwickelt, dass wir halt ganz viele Menschen anziehen, die in der Schule über Themen reden, für die sie selber brennen. Und das sind eben oft Themen, wie zum Beispiel, dass sie ja in Jobs arbeiten, wo sie weiterhin die einzige Frau sind.
Oh Gott, du stößt so viele Themen an. Ich könnte vermutlich den halben Tag mit dir reden. Ich meine, allein wenn wir vom Bildungssystem anfangen, aber das ist ja, wirst du wahrscheinlich hoch und runter jeden Tag anhören müssen. Habt ihr schon Partnerschaften mit größeren Corporates, die sagen, wir möchten unsere Mitarbeiter auch engagieren beziehungsweise motivieren, daran teilzunehmen? Frage 1 und Frage 2 ist, werdet ihr quasi schon vom Bildungsministerium wahrgenommen und auch gefördert und gefördert? Gefordert? Entschuldigung. Werdet ihr vom Bildungsministerium auch gefördert?
Gefordert werden wir irgendwie auch schon.
Ja,
gefördert leider noch nicht.
Aber im Endeffekt liegt das ja auf der Hand.
Absolut, ja. Also Bildung Bildung ist Ländersache. Das heißt, ne, das ist jedes Bundesland.
Lang lebe der Föderalismus.
Muss man sich überall nochmal durchkämpfen. Aber Bildung ist auch Staatsaufgabe. So, das ist eindeutig der Fall. Und das ist auch langfristig ein Weg, den wir auf jeden Fall anstreben. Wir sagen, das Projekt, wie wir das haben, das können wir jetzt gerade durch die vielen Spenden und durch viele Leute, die einfach sagen, wir finden das gut, was ihr macht, dadurch können wir es finanzieren. Aber wenn wir das richtig groß denken wollen, brauchen wir da auf jeden Fall auch staatliche Unterstützung. Das ist völlig klar. Weil es eben auch am Ende ja, Bildung ist, die wir machen. Schulbildung und die liegt in staatlicher Hand.
Ihr präsentiert ja quasi dem Kultusministerium eine Lösung auf einem Silbertablett in der aktuellen Situation, wo ja Tausende von Lehrkräften fehlen.
Also auf jeden Fall. Und ich glaube, wir werden da auch überall schon wahrgenommen. Leider so, dass, also jetzt, wenn ich mal irgendwie gesprochen habe mit so Bildungsministerien auf Länderebene, dass das immer hieß, ja, ihr seid noch zu klein, kommt mal wieder, wenn ihr 100 Schulen hier in unserem Landkreis habt, in unserem Bundesland. Und da halt hinzukommen, das ist halt, und das ist das größte Problem am Social Entrepreneurship, es gibt keine Angel-Investoren für die erste Phase, wie in der echten Startup-Welt, wo einfach mal Leute kommen und sagen, hier habt ihr ein paar Millionen, arbeitet jetzt mal 3 Jahre und dann zeigen wir es allen. Das gibt es in dem Bereich einfach nicht, sondern da gibt es halt eben die Stiftung und die wollen erstmal wahnsinnig große Wirkungsanalysen, wo wirkt ihr, auf welcher Ebene, bevor sie irgendwie 1 Euro geben. Das ist halt, passt überhaupt nicht mit so einer Startup-Denke zusammen, wo du eigentlich erstmal einfach nur loslegen willst und arbeiten und dann einfach mal schauen, was alles so passiert. Aber vielleicht nochmal zu der anderen Frage, ob wir schon Unternehmen haben, die mitmachen. Also wir haben Unternehmen definitiv erkannt als einen großen Hebel, mit dem wir langfristig halt vor allen Dingen den Pool an Live-Teachern aufstocken wollen. Weil zum einen ist es so, wenn Unternehmen mit uns zusammenarbeiten und das Corporate Volunteering, das eben das offiziell so überschreiben, dann können sie ihren Mitarbeitern halt auch fest eine Stundenanzahl pro Jahr geben, die sie halt bei uns investieren dürfen. Der große Vorteil ist halt, wenn man bei uns als Live-Teacher mitmacht, ist man ja erstmal nur registriert, man ist quasi geprüft und registriert, qualifiziert und mit mindestens einem Thema hinterlegt und entscheidet dann immer ganz freiwillig selber, ob man quasi einen Einsatz hat oder nicht, weil wenn Anfragen von Schulen gestellt werden, werden die halt an 10, vielleicht auch an 100 Leute zeitgleich rausgeschickt und man kann ganz flexibel entscheiden, ob man die Anfrage annimmt. Und das macht es halt, wir sagen immer, das flexibelste Ehrenamt der Welt, weil man wirklich im Büro sitzen kann morgens, man sieht die Anfrage um 10, guckt in den Kalender, okay, kann ich das wahrnehmen oder nicht, und entweder geht man dann in die Nachbarschule und hält da seinen Vortrag oder, was eben auch geht, das Ganze digital, macht es quasi vom Arbeitsplatz selber aus und gibt das Wissen dann in der Schule weiter, aber eben man wird nie persönlich angefragt, sondern immer eine ganze Reihe.
Wie sieht denn so ein Einsatz aus? Haben die Leute dann ihre Vorträge bereits im Petto vorbereitet oder sind da auch öfter Sachen, die dann ad hoc abgerufen werden?
Nee, es ist wirklich so, also dann ist bei uns mit einem Thema hinterlegt. Dieses Thema muss schriftlich eingereicht werden. Das ist so eine grobe Struktur. Die wird bei uns intern nochmal geprüft und dann auch freigegeben. Das ist Teil des Qualifizierungsprozesses. Und damit hat man quasi immer eine Stunde schon vorbereitet. Die meisten Live-Teacher bei uns haben 2 bis 3 Themen hinterlegt und können dann quasi, wenn eine Anfrage kommt, das ist dann ja immer eine thematische Anfrage. Das heißt, eine Realschule, 10. Klasse in Berlin-Spandau stellt bei uns eine Anfrage und die kriegst du dann vielleicht ausgespielt, weil du mit deinem Thema, was du bei uns eingereicht hast, das ist irgendwie, du stellst deinen Job vor, du redest über, wie macht man einen guten Podcast. Das passt quasi für diese Anfrage. Und siehst du die auf deinem Handy und kannst die mit einem Klick annehmen und in die Schule dann gehen. Kannst manchmal dann selber entscheiden, ob du das digital oder vor Ort annehmen möchtest, wenn die Schule sagt, beide Optionen sind für sie möglich.
Frage, bespielt ihr das ganze Bildungssystem von 1. bis zur 13. Klasse oder habt ihr irgendwo einen Sweet Spot?
Wir haben angefangen quasi mit diesen letzten Klassenstufen, weil wir uns immer um diese Lebensvorbereitung ging. Mittlerweile haben wir komplett von 1. bis 13. Klasse, weil wir eben von Grundschulen auch ganz, ganz hohe Nachfragen hatten. Die haben halt noch mehr, also noch größere Personalprobleme. Da ist es auch so, dass eine Lehrkraft halt gerne mal so 3 bis 4 Fächer hat und wenn die dann krank wird, dann ist einfach der ganze Tag für eine Klasse zum Beispiel kein Unterricht mehr, weil die Lehrkraft
Kids
an dem Tag...
Paradise. Zumindest in dem Moment. Wie man ihn wahrnimmt.
Ja, das Schöne ist halt, und das kommt auch nochmal dazu, in Grundschulen ist es nochmal ganz anders. Also wenn man da mal hingeht und irgendwie sein Thema vorstellt, die sind so neugierig, also die freuen sich extrem, dass da mal jemand irgendwie, ein anderer Mensch kommt, den sie noch nicht kennen, ne? Hab ganz, ganz viele Fragen an dich. Und was wir von den Grundschulen auch mitbekommen, also was uns die Lehrkräfte, also die Schulleitung auch sagen, die interessieren sich auch schon total für frühzeitig verschiedene Jobs vorzustellen. Weil gerade in der Grundschule...
Wie mache ich meine Steuererklärung?
Genau, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber gerade in der Grundschule ist man ja noch viel mehr geprägt vom eigenen Elternhaus. Man weiß irgendwie, was Mama, Papa arbeiten. Darüber hinaus wird es dann schon eng. Und wenn man frühzeitig schon irgendwie an die Kinder rangeht und sagt, guck mal, das sind alles Möglichkeiten, was du mal werden kannst, dann kommt es nicht zu so einer klaren Einschränkung, dass sie dann irgendwie schon früh denken, ja, ich muss das Gleiche machen wie Mama und Papa.
Ich finde das, ja, erstens das, man wird natürlich eingeschränkt. Ich kenne das aus meiner Perspektive, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und habe dann aber viele Freunde bzw. auch Schüler, Mitschüler gehabt, die dann irgendwie direkt auf eine Business-Uni gegangen sind. Gott im Himmel, habe ich gewusst damals, ich habe keinen blassen Schimmer gehabt. Ich denke mir, lernst du was Wirtschaftliches und gut ist, dass die von vornherein alle schon den Business-Weg des Beraters eingeimpft bekommen haben, hatte ich ja keine Ahnung, was ein Berater macht damals. Ja, also wenn du null damit dich auseinandersetzt, wirst du es auch nicht wissen. Wir haben damals Berufsbildung gehabt, da kam ein Architekt, da kam ein Arzt und da kam ein Anwalt. Wenn ich mir jetzt einmal angucke, wie viele Leute aus meinem Umfeld Architekt, Anwalt oder Arzt sind, ist das doch ein relativ geringer Prozentsatz. Gott im Himmel, hätte ich nicht gewusst, was für Jobs es da draußen gibt. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass irgendjemand kommt und sagt, es gibt das, 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 das. Und ohne, vor allem, dass mir jemand gesagt hätte, es ist völlig okay, dass man das dann auch ab und zu verändert. Und nicht den einen Job die nächsten 30 Jahre durchfährt. Aber das ist das, wie wir es halt vorgelebt bekommen haben damals an der Schule. Und das finde ich tatsächlich super interessant, wenn man halt auch sagt, so okay, es werden andere Jobs vorgestellt, es werden andere Art und Weisen vorgestellt und vor allem auch andere Persönlichkeiten. Und nicht nur die Lehrer selbst.
Total, total. Und genau das sagen wir immer. Also wir sagen, wir haben diese Live-Lesson, wir bringen da irgendwie offiziell ein Thema, einen Beruf in die Schule, aber wir schaffen immer eine Begegnung. Und diese Begegnung ist unabhängig vom eigenen sozialen Background. Das heißt, wir versuchen da auch natürlich viele junge Menschen zu erreichen, die eben aus Familien bekommen, wo sie jetzt irgendwie nicht große Rollen und Vorbilder vorgelebt bekommen. Genau, was du gerade gesagt hast, so mit zum Beispiel Berater. Ich bin auch komplett ohne dieses Themenfeld in meinem Leben aufgewachsen, wusste lange gar nicht, was das ist. Für andere war das klar, als sie in der 10. Klasse waren, dieser Weg wird eingeschlagen, weil das ist der richtige. So. Und das ist genau auch, was uns das ganze Team antreibt, was wir die letzten 3 Jahre, was uns da alle irgendwie angetrieben hat, dass wir gesagt haben, wenn wir da viele verschiedene Begegnungen während der Schulzeit schaffen, dann ist es irgendwie Richtung Chancen und Bildungsgerechtigkeit gedacht. Einfach kann das ein richtiger Push werden für bestimmte Menschen, die halt sonst, ja, bis sie in der Ausbildung selber dann stecken, sich fragen, Mann, was hätte es denn noch für Alternativen gegeben eigentlich? Und wir glauben ganz fest an diese persönliche Begegnung, dass da wirklich Menschen in die Schule kommen, die zum einen natürlich ihren Job vorstellen, aber denen man dann auch Fragen stellen kann. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Live-Lessons. Das sind nicht nur reine Vorträge, sondern es sind immer auch interaktive Stunden, wo einfach, wir sagen, im besten Fall gibt es einen Redeanteil von 50-50 zwischen der Klasse und dem Live-Teacher, dass da mal so richtigst ein Gespräch entsteht. Und die, wo ich immer bisher auch dabei war, weil ich auch selber geben durfte, da war es dann oft immer so, dass die meistens Überlänge hatten und dann kam schon die nächste Lehrkraft, wollte eigentlich Unterricht machen und hat dann selber auch gesagt, man, also ich wusste dann gar nicht, was da gerade abgeht in der Klasse und dann habe ich kurz das so erklärt, er ist gerade ein Live-Teacher, erzählt so ein bisschen über das Leben und den Lebensweg und dann habe ich so, lassen Sie weiterlaufen, so, ne, ist keine Ahnung, was ich mache, das kann ich auch noch nächste Woche weitermachen, das ist ja gerade viel spannender und das zeigt auch so ein bisschen, das ist auch überall in der Schule angekommen, also dieses Lebenswissen, dieses ne, Menschen, die mal irgendwie abseits vom Lehrplan Themen in die Schulalltag bringen, das ist total gewünscht.
Das ist mega. Vor allem, du hast ja gesagt, es geht ja nicht nur um die Kompensation, sondern auch zum Beispiel um die Beschäftigung außerhalb der Schulzeit. Ich habe früher Leistungssport gemacht und habe dann ehrenamtlich Kindertraining gemacht für 1. bis 4. Klasse, dass die halt quasi, das waren Kinder aus sozialen Brennpunkten, dass du halt, so doof das klingt, aber so wenig Zeit in deinem regulären Umfeld verbringst, sondern du hast versucht, diese Kinder rauszuholen und vor allem auch sportlich zu betätigen. Ich meine, gibt es ja 10.000 Studien zu. Und auch das weiß ich, wenn du das erzählt hast, im Umfeld waren alle so, ach wirklich, das machst du. Also ich hoffe auch schwer, dass die Wahrnehmung von solchen Ehrenämtern sich hoffentlich verändert hat. Das musst du mir sagen, das kann ich leider nicht aus meinen letzten Erfahrungen jetzt bezeugen. Aber das ist so unglaublich wichtig, dass du den Kindern halt so viele Optionen und Einblicke in verschiedene Welten bietest, wie möglich.
Also, ja, ja, total.
Hut ab. Die einzige Live-Lesson, glaube ich, die, also meine Mutter hat mir eine ganz tolle Live-Lesson damals mitgegeben, denke ich mir so, das war böse. Die hat mir damals zum 14. Geburtstag den Wäschekorb gekauft und meinte, Wäschekorb, Waschmaschine, viel Spaß. Aber was ich mir dann gedacht habe, es gibt ja Berufsschulen. Ja. Die sind ja eher orientiert auf den normalen Alltag. Es ist eine Hauswirtschaftsschule, du lernst kochen, du lernst klassische andere handwerkliche Berufe. Ich fände es auch interessant, wenn man einfach verschiedene Schulmodelle miteinander ab und zu mixen würde, also neue Begegnungen schaffen. Aber unser Schulsystem, bzw. unser Bildungssystem fährt ja tatsächlich seit x-tausend Jahren das gleiche Modell. Oder hat sich irgendwas verändert?
Also was wir erleben, oder wo ich sagen, auch die letzten 3 Jahre, wo ich mich extrem intensiv mit diesem Thema beschäftige, auch wenn ich vielleicht vor 10 Jahren zurückschaue, hat sich Schule schon verändert. Es öffnet sich immer weiter. Auch so ein bisschen aus einer Not heraus, weil meiner Meinung nach steht das System auch mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, wir haben wirklich, also es ist auch echt krass, was mir mal ganz wichtig ist, so, ne, wir kritisieren überhaupt nicht die einzelnen Lehrkräfte. So, ne? Das ist ein krank harter Job. Also den möchte ich selber nicht haben. Jeden Tag mit Minderjährigen, mit Pubertisten zu tun zu haben, das ist extrem anspruchsvoll. Und denen quasi auch dieses Fachwissen einzutrimmen, was ich von vielen Lehrkräften auch weiß, die stehen da selber gar nicht so krass hinter und sagen, ey, ich bin mir selber bewusst, dass das, was ich heute hier beibringen muss, das ist vielleicht gar nicht mehr relevant, wenn die Schule verlassen. So. Also die hadern selber extrem mit dem System und sind halt jeden Tag in diesen Strukturen gefangen. Ich meine, klar, die haben jetzt nicht so einen 9-to-5-Job, aber ich glaube, wenn man mal vor so einer Klasse stand, und das kann ja jeder mal machen als Live-Teacher, das ist ein wahnsinnig anspruchsvoll. Wenn man reingeht und man fängt an zu erzählen und es ist langweilig, was man erzählt, dann legt vorne in der ersten Reihe jemand den Kopf auf den Tisch, macht die Augen zu und schläft. Und es ist diesem Kind total egal, was man darüber denkt. Und alle anderen akzeptieren das auch. Und das erlebt man halt im Business-Alltag nie. Und deswegen sagen wir auch, es ist einerseits ein Social Engagement so, oder es ist so Corporate Volunteering mäßig wunderbar, wenn man irgendwie als Mitarbeiter in die Schule geht, als Live-Teacher, aber die Weiterbildung, die Learnings, die man da selber draus zieht, das ist auch etwas, wo wir noch weiter dran feilen, wo wir sagen, ey, ganz ehrlich, das ist eigentlich voll die interessante Art der Weiterbildung für Mitarbeitende, wenn die mal so 10 Stunden in einem halben Jahr in so einer Schule gegeben haben, wenn die auf jeden Fall danach sich weiterentwickelt haben als davor.
Absolut. Du hast am Anfang schon erwähnt, du würdest 2-mal überlegen, ob du es nochmal genauso machen würdest. Was ist denn der Plan für die nächsten 5 Jahre?
Also wir sind jetzt zum ersten Mal eben an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, das wird alles richtig professionell. Also ich habe ein Team, es gibt Leute, die verdienen monatliches Gehalt dafür, das ist irgendwie krass. Und ich hoffe sehr und bin auch ganz zuversichtlich, dass das Ganze jetzt in den nächsten Jahren auch sehr viel größer wird. Das heißt, wir haben klein angefangen, alles selber gemacht und werden mit Schritt für Schritt immer professioneller. Und was auf jeden Fall eben unser großes Ziel ist, dass wir alle Seiten irgendwie erhöhen. Also wir haben jetzt gerade schon so um die 70 Partnerschulen dabei, deutschlandweit. Wir wollen natürlich, dass es noch viel stärker ausgebaut wird und dieses Schule öffnen. Also jetzt, wo ich bin sehr viel beschäftigt damit, tagtäglich immer noch Live-Teachers zu erklären. Aber dass das Normalste der Welt wird in 5 Jahren, dass ja, man sich selber an der ehemaligen Schule oder an der Schule in seinem Umkreis irgendwie sozial engagiert. Und gar nicht irgendwie mit diesem Label, das ist jetzt irgendwie so ein Ehrenamt, sondern es wird halt einfach so, es gehört zum guten Ton, dass man sein Wissen an der Schule weitergibt. Dass das so ganz normal wird, das ist, glaube ich, etwas, worauf wir hinsteuern, wo wir richtig Bock drauf haben. Und dann, wie ich es am Anfang gesagt hatte, also dass, wenn man sich dann irgendwann umhört, es ist so, wie ich hoffe zumindest viele Menschen normal Blutspenden gehen, gehen sie halt auch regelmäßig ihre Live-Lesson machen.
Das heißt, ihr braucht aktuell noch mehr Partnerschulen, sucht ihr auch Leute für euer Team?
Genau, also da sind wir grundsätzlich immer offen. Das ist, es ist einfach auch ein Thema, was viele anspricht, das merken wir total. Also dass ein Job, wo man so, also so direkt an einem Purpose arbeitet, wo man direkt einen Impact erzeugt. Also wir sind halt Non-Profit, das heißt, uns geht es halt nie ums Geld. Wir müssen natürlich trotzdem schauen, wie wir uns irgendwie finanziert bekommen. Aber ich würde sagen, 90% der Arbeit, die wir tagtäglich tun, ist halt direkt, sorgt dafür, dass wir mehr Live-Lessons an Schulen haben und da wirklich aktiv junge Menschen erreicht werden und wir eventuell deren Lebensweg irgendwie positiv beeinflussen können. Und das merken wir halt auch darin, dass wir von Anfang an immer ein sehr hohes Interesse hatten an vielen Leuten, die gerne bei uns mitmachen wollten. Es gibt halt die Möglichkeit, wir haben so einen ehrenamtlichen Pool, der heißt Live Teacher Champs, wo man quasi ehrenamtlich, egal wo man sitzt in Deutschland, quasi relativ schnell, ich glaube das Onboarding ist in 2 Stunden gemacht, Teil von einem kleinen Team werden kann, was dabei hilft, dass der beim Live Teacher Rekrutierung, also das heißt, man wird ausgestattet mit Merchandise und kann dann ganz kreativ
bei Schulen an der Tür klopfen.
Genau, in alle Richtungen, aber vor allen Dingen geht es uns darum, um weitere Live Teacher zu gewinnen, das okay. heißt, man schaut vor allen Dingen in seiner Region, wie kann ich uns hier irgendwie bekannter machen? Gibt es hier eine Messe, wo ich mal hingehen kann oder so? Und dann treffen wir uns einmal die Woche zusammen und verteilen sogenannte Lifeys. Das heißt, da gibt es dann jede Woche
okay,
bis zu 10.
Was sind Lifeys?
Das sind Punkte quasi, die man sammeln kann. Es gibt bis zu 10 Punkte pro Woche, die man erreichen kann für die Aktion, die man in der letzten Woche getan hat. Und am Ende vom Jahr gibt es dann quasi so 3 Gewinnerinnen oder Gewinner, die dann einen Preis bekommen.
Okay, wie viele von diesen Champs gibt es aktuell?
Wir sind jetzt gerade 11 Stück.
Okay.
Also es ist, ja, auf jeden Fall 11 Stück und es ist wirklich total toll, wenn wir jede Woche, wir haben auch jetzt heute Abend ist der Call wieder, wenn dann jeder und jeder so erzählt, was man so die Woche gemacht hat.
Kriegst du auch Lifeys oder wirst du ausgenommen?
Nee, ich bin aktuell auch noch dabei, also ich werde nicht am Ende den Preis bekommen, das haben wir festgelegt, das wäre nicht fair, aber ich bin auch noch mit drin, gerade um das irgendwie mit anzutreten, um auch noch zu zeigen, so was sind meine Ideen die Woche gewesen, aber der Großteil des Teams sind halt wirklich Leute, die sind voll berufstätig und genau, schenken uns mindestens 2 Stunden pro Woche ihrer Zeit und es ist total schön, was die sich alles immer wieder ausdenken für verrückte Aktionen.
Was wäre denn so ein Traumszenario? 50 Champs, 100 Champs?
100 und aufwärts. Auch das werden wir immer weiter professionalisieren. Also wie ich am Anfang mit jedem Live-Teacher irgendwie telefoniert habe, 1/2 Stunde und das mittlerweile komplett über die App vollautomatisiert abgedeckt wird, ist das jetzt auch noch so, dass wir uns da einmal die Woche zusammensetzen und händisch die Punkte zusammenzählen. Aber die Idee ist wahrscheinlich schon, dass du dann genauso in der App deinen Champ-Account hast und darüber deine Punkte sammeln kannst und das deutlich automatisierter geht.
Das heißt, wenn jetzt Leute die Folge hören und sagen, ich habe jetzt Bock, dann könntet ihr die auch alle unterbringen.
Genau, also auf jeden Fall. Also wer Bock hat, als Champ mitzumachen, da haben wir auf jeden Fall noch genug Plätze. Ich sag mal, die einfachste Art und auch jeder Champ, der bei uns mitmachen will, soll auf jeden Fall einmal Live-Teacher sein. Das heißt, sich die App downloaden und registrieren, ist so ein bisschen das Nonplusultra, egal was man machen will. Selbst wenn man bei uns irgendwie eine Bewerbung schreiben will, was wir auch immer wieder bekommen, Initiativbewerbungen von Leuten, die einfach sagen, ich finde das so cool, was ihr macht. Da müssen wir halt immer schauen, ne, mit den ganzen Fördergeldern und Spenden, die wir bekommen, wie wir das so handeln. Aber grundsätzlich geht es schon in die Richtung, wir suchen Leute, die Bock haben, das mit zu unterstützen. Und ich persönlich sage auch, es ist ganz egal, was man bisher so gemacht hat im Leben. Wichtig ist, dass man die Mission, die wir haben, dass man die gut findet und dass man einfach jeden Tag motiviert ist.
Ich brauche jetzt kein dedicated Thema und sage, okay, ich muss jetzt, Gott im Himmel, Steuerberater sein, ja, ich spreche jetzt einfach aus meinem Hintergrund und sage, ich kann jetzt gar nicht über Texas erzählen, sondern kann mir ein Thema aussuchen und sage, das schreibe ich mir jetzt einfach auf die Fahne und damit arbeite ich jetzt.
Ganz genau, also man kann sich auch die App downloaden und dann wird man durch so einen Prozess geschickt und da sieht man dann erstmal quasi, da erklären wir dann auch nochmal richtig in Ruhe, was es für Themen gibt, was gerade die Nachfrage ist. Es gibt auch dann immer wieder so Sessions, die wir für die Live-Teacher anbieten, wo wir nochmal sagen, hey, das sind gerade die Themen, die sind besonders nachgefragt, wer hat Bock dazu, was zu machen. Das heißt, man muss überhaupt noch kein Thema haben, sondern es reicht, man hat Bock, irgendwie in die Schule zu gehen, man traut sich es auch zu, vielleicht auch das immer wichtig. Das ist am Ende auch nicht für jede Person, was sich vor so eine Klasse
zu stellen. Kinder fressen einen auf.
Das stimmt, aber man kann auch selber entscheiden, welche Klassenstufe und Schulform man tätig werden möchte, also auch da hat man nochmal eine Mitentscheidung. Aber genau, das ist relativ einfach erstmal und man muss irgendwie keine Sorgen haben, wenn man noch kein Thema hat, das findet sich immer im Prozess.
Ich gehe jetzt schwer davon aus, dass jeder Champ vermutlich auch versucht hat, seine eigene Schule zu akquirieren.
Das ist auch so ein bisschen ein unausgesprochenes Gesetz, wenn man irgendwie dazukommt.
Weil ich denke gerade an mein altes Gymnasium und denke mir so, Witschwatsch, also die machen das bestimmt nicht.
Ja, aber auch da, also genau das habe ich auch schon von vielen gehört. Wir haben auch so viele, die sind irgendwie dann so um die 50 und die sagen, ey, ich habe meine alte Schule angeschrieben. Da ist ja auch was passiert. Da haben sie auch die Leute durchgewechselt und auch die haben große Herausforderungen mit dem Ausfall und haben halt auch erkannt so, boah, so diese Lebensvorbereitung, die kommt bei uns auch zu kurz. Und unser Angebot ist da halt einfach doch dann sehr elegant.
Ich finde es mega. Ach Gott, gigantisches Thema einfach. Und das heißt, alle, ich nenne es jetzt mal Softwechselwillige, die irgendwie sagen, ich will doch noch was anderes machen, die können sich natürlich bei dir einmal melden, um Champ zu werden. Das heißt, du hast jetzt de facto keinen anderen Job mehr. Du machst nichts mehr mit Medien, sondern du bist jetzt voll dem Leben anderer gewidmet.
Ganz genau. Also ich habe ja am Ende mich dann bewusst entschieden und das ist eigentlich auch, und das ist, betrifft aber das gesamte Team. Also wir sind halt im Social-Sektor tätig so und durch die gemeinnützige GmbH und auch dadurch, dass wir halt komplett gerade vom Spenden abhängig sind, bedeutet das auch, dass wir alle bewusst auf höhere Gehälter verzichtet haben, die wir woanders bekommen hätten. Ich hätte selber auch wahrscheinlich jetzt mit meiner Selbstständigkeit nach 3 Jahren, das ist so wie so ein kleines Agenturgeschäft gewesen, auch locker das weitermachen können, wahrscheinlich jetzt auch den erste Person heiren können dafür und das größer machen. Aber ich habe mich halt bewusst dagegen entschieden, weil wir alle sagen, hey, an dem Thema, an dem wir arbeiten, damit können wir irgendwas Positives bewirken. Und wenn ich jetzt irgendwie eine weitere LinkedIn-Kampagne baue oder Merchandise für irgendein Unternehmen herstelle, dann ist das nur bedingt erfüllend. Und deswegen ganz bewusst von allen, die jetzt dabei sind, die Entscheidung, okay, es ist ein gutes Gehalt, jetzt aber auch nicht ein Bombengehalt, aber das, woran wir hier arbeiten, das erfüllt halt dann doch nochmal anders.
Purpose.
Ja.
Wir haben uns auch nochmal intern gefragt, so wie schafft man den Spagat zwischen ehrenamtlicher Arbeit und dem Job? Es gibt genug Leute, die sagen, sie würden gerne was machen, aber sie wissen nicht wie. Und du hast ja gerade auch schon mal gesagt, es ist ja so der flexibelste, beziehungsweise das flexibelste Ehrenamt, was man sich vorstellen kann. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt musst du dich jetzt ultra committen.
Überhaupt nicht.
Ich meine, wir leben in der Zeit, Leute haben ja generell Probleme, sich zu committen, in jeglicher Hinsicht. Das heißt, ihr seid so eigentlich das flexibelste Modell, was man fahren kann.
Ja, und das ist auch, also wir sind ja auch genau diese Generation, die das Problem irgendwie hat mit diesem sich auf irgendwas committen oder so. Und deswegen glaube ich, ist auch, das sieht man auch am Ende in der Umsetzung. Also wir haben immer gedacht, wie können wir das Projekt so aufbauen, dass wir alle, die jetzt nicht aus dem Social-Sektor kommen, die jetzt nicht irgendwie ihr Leben lang schon 100% überall immer ehrenamtlich tätig waren, wie können wir das so aufbauen, dass das trotzdem attraktiv für uns ist. Das ist zum einen, indem wir halt, ich glaube mal, relativ frisch auftreten. Das heißt, ne, der rosa Ton, den kannst du halt überall finden und ich hoffe auch, dass alle, die das
also
hier irgendwie
hören. Also für die, die das nicht sehen, Ludwig hat ein pinkes T-Shirt und natürlich pinke Sneakers an, die schon sehr fresh sind. Ich bin ein bisschen jelly, muss ich sagen.
Genau, und wenn jetzt hier irgendwie der Rest vom Team wäre, die hätten auch alle diese Kleidung an. Also wir sprechen immer von unserer Uniform, mit der wir dann losziehen, wenn wir irgendwo sind, auf Veranstaltungen oder so. Das ist so das eine und zum anderen eben wirklich das System, was dahinter steckt, dass wir gesagt haben, okay, man muss sich quasi einmal qualifizieren, aber auch da hat man alle Zeit der Welt. Man kann sich die App downloaden und erst in 2 Monaten dann das Führungszeugnis zum Beispiel, was ganz wichtig ist, hochladen. Das sind so alle Prozesse, der ganze Prozess ist so aufgebaut, dass man immer wieder pausieren kann, ein anderes Mal weitermachen. Und wenn man dann dabei ist als qualifizierter Live-Teacher, wie gesagt, dann kommen die Anfragen rein, man sieht immer wieder Anfragen vom Umkreis oder deutschlandweit auch und man entscheidet ganz frei, habe ich da jetzt Zeit und Lust drauf oder eben nicht. Und kann die dann eben annehmen. Und das ist auch der Grund, also was ich gerade am Anfang, als ich mit diesen vielen Menschen gesprochen habe, die mit denen man telefoniert, die Live-Teacher werden wollte, die haben mir halt auch gesagt, dass das das erste Ehrenamt ist, was sie im Leben machen. Und das haben wir auch erst verstanden, okay, geil, wir bieten hier gerade irgendeine Möglichkeit an für viele Leute, die bisher keinerlei Bezug zum Ehrenamt hatten, aber durch dieses sehr flexible, durch dieses anders Auftretende, was wir halt machen, ist das für viele so, fällt das gar nicht unter das Label. Wie auch du gesagt hast, so ehrenamtlich ist auch manchmal so ein bisschen eingestaubt und nicht so ganz so cool.
Ich glaube, du hast halt die ganz gute Kombination mit deinem Hintergrund, weil du halt sagst, okay, Marketing, Werbung ist meine Passion. Und ich bin ja ein ganz großer Fan, wenn wir jetzt irgendwelche so alteingestaubte Sachen nehmen und versuchen, die einmal umzudrehen. Und ihr habt jetzt nicht so ein unangenehmes Logo, internationaler Verein schlagmichtot.ev und irgendwie so ein Strich drunter und eine aufgehende Sonne oder sonst was, sondern ihr macht ja schon Ehrenamt und sexy. Ja,
absolut.
Und damit holt ihr eine ganz andere Zielgruppe ab als normale Leute, die sich normalerweise einem Ehrenamt widmen, beziehungsweise von denen man jetzt erstmal glauben würde, die würden sich dem widmen. Ihr holt ja jetzt wirklich mit 20-Jährigen ab oder vor allem Leute, wie du gerade gesagt hast, die sich zum allerersten Mal damit auseinandersetzen. Und das ist ja schon ziemlich, ziemlich geil. Normalerweise frage ich Leute, was ist eine der verrücktesten Erfahrungen aus der Arbeitswelt beziehungsweise aus den letzten Jahren Karriere. Was war dein verrücktes Erlebnis aus deinem Ehrenamt?
Das war tatsächlich, ich glaube, das war Anfang des Jahres, saß ich auf einmal mit Nancy Faeser an einem Kaffeetisch im Bundesministerium für Inneres in Berlin im Innenhof. Und also ich hatte diesen What-the-fuck-Moment eigentlich, als ich dann da saß, weil das Problem war, es fing irgendwie damit an, die offizielle Einladung, die sie uns geschickt hatten, händisch unterzeichnet von Nancy Faeser, die haben wir erst vor einer Woche bekommen, die ist in unserem Coworking-Space einfach untergegangen. Das heißt, wir haben irgendwann eine Mail bekommen, wo quasi dann nochmal geschrieben wurde, weil wir uns halt nicht zurückgemeldet hatten.
Hey Leute, habt ihr mal eure Post gecheckt?
Genau, und wir hatten aber in der Mail einfach nur Einladung, Nancy Faeser möchte ehrenamtliches Engagement, möchte sich bedanken bei bestimmten ausgewählten Organisationen und ihr seid eine davon und sie lädt ein zum Kaffee und Kuchen und ich dachte mir so, okay, das ist so, ne, kennt man ja so, Spam. Ministerium. Ja, erstmal dachte ich, das wäre Spam, das war mein allererster Gedanke, ich dachte irgendwie Werbung. Dann haben wir das uns da offiziell angemeldet, muss dann auch Perso natürlich vorab so einreichen und so, wie es dann immer so offiziell ist. Jetzt dachte ich schon so, okay, komisch, aber ich dachte halt, das ist so eine Veranstaltung, da kommen so 100 Leute hin, die werden da eingeladen, dann kommt Nancy Faeser, winkt einmal kurz und sagt so vielen Dank für ihre Arbeit und verabschiedet sie wieder und dann gibt es irgendwie noch gratis Kuchen für alle. Dementsprechend, das war an einem Samstagmorgen, habe ich Freitagabend halt, bin ich rausgegangen, war in einer Bar, ja, haben halt getrunken und ich bin morgens dann leicht verkatert halt aufgewacht, weil ich dachte, das ist so eine, ne, da muss ich jetzt einmal hin, so, weil es ist ja auch nett, dass sie uns einladen, aber das wird halt nur im Hintergrund irgendwie die ganze Zeit rumstehen, wahrscheinlich die ganze Zeit warten, dass Nancy Faeser jetzt endlich kommt. Kommen wir da an, fällt mir auf, dass die Teilnehmerliste, die die irgendwie geschrieben hatten, dass da halt nur 10 Leute drauf waren.
Ich so, okay, oh Gott. Richtig gutes Timing für einen Cutter.
So, und genau, und dann ja, stand ich da mit so leichten Schädel und dann auch meine Kollegin Emily war halt auch mit dabei, die hat das irgendwie mitbegleitet und ich so, ey, ich hoffe, ich habe keine Fahne mehr, ne? Aber ich glaube, das wird halt wirklich, das ist ein ganz anderes Elend als irgendwie erwartet. Genau, da wurden wir halt eingeführt und dann waren wir halt wirklich nur 10 Leute, 10 ausgewählte Organisationen, wo wir bis heute nicht wissen, warum wurden wir da ausgewählt. Mega schön, ja, weil das so der erste offizielle Appreciation war von so einer Regierungsseite her.
Also die Frage, wieso solltest du jetzt nicht mehr stellen an, also zu diesem Zeitpunkt?
Ja, genau, so und ja, so und auf einmal war es dann wirklich so, dann hieß es, ja, jetzt ist die Ministerin da, bitte mitkommen. Und dann war quasi im Innenministerium, also da gibt es so einen Innenhof, eine riesige Kaffeetafel gedeckt, wo ich dachte, wow, und auch da standen so fancy Kuchen drauf und Blumen. Und das war wirklich, also das war wirklich...
Da kam der Botaniker in dir raus.
Absolut, genau, der hat es auf jeden Fall sehr appreciated und sehr bewundert, diese Blumen, die da, diese Gestecke, die da angerichtet wurden. Aber es sah halt wirklich aus wie eine Hochzeit. Und dann ist man so eine riesige Treppe runtergegangen. Unten saß Nancy Faeser, die hatte nämlich in der Zeit Krücken gerade. Das heißt, die musste sitzen. Das heißt, sie saß wie so eine Königin auf so einem Hochstuhl. Und wir sind da runter auf sie zugelaufen, hat sie wirklich jedem von uns die Hand geschüttelt. Und dann wurden wir zu Tisch gebeten, dann saßen wir da. Und dann hieß es, okay, und jetzt darf jedes Projekt einmal kurz sagen, wer ihr seid, was gerade die Herausforderungen sind. Und dann antwortet euch Nancy Faeser quasi. Und ich halt, der wirklich, ich sag mal, die Nacht davor jetzt nicht damit gerechnet hatte, dass er mal am Morgen irgendwie performen muss.
Und
leicht schwitzend. So, saß ich dann da. Genau, hab mir dann schnell noch so einen Kaffee reingezogen und dann waren wir auch das allererste Projekt, was da was sagen durfte. Und dann habe ich uns da halt irgendwie vorgestellt und es war halt irgendwie schräg, weil dann hat sie natürlich auch, klar, ist eine Politikerin so, aber hat sich irgendwie bedankt und hat gesagt, ja, es ist mega wertvolle Arbeit, die sie machen und das ist auf jeden Fall viel wert. Ich bin jetzt so bei nichts rumgekommen, dass sie gesagt hat, hier ist das dicke Checkbook, ich finanziere
noch nicht. Das kommt Step by Step. Aber es ist ja schon mal ein guter Schritt nach vorne.
Genau, und sie hatte auf jeden Fall auch damals gesagt, so, ne, auf jeden Fall, sie können sich jederzeit auch nochmal an meine Assistenz wenden und so, wenn es da irgendwie nochmal Nachfragen gibt und so. Haben wir bisher halt nicht gemacht, aber andererseits, es war trotzdem auch irgendwie so, auch für uns als ganzes Team, wir haben dann die Fotos danach geschickt und haben gesagt, ich glaube überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Wir dachten halt, das ist irgendwie so eine von vielen öffentlichen Veranstaltungen. Aber nein, wir saßen mit ihr am Tisch, sie saß mir gegenüber und ich habe mit ihr geredet und das war...
Das ist doch mega, wenn das sind, weißt du, so die ersten Schritte, wenn du weißt, okay, man wird wahrgenommen, man wird anerkannt, also man weiß, es geht in die richtige Richtung,
genau, ja.
Und man bildet sich auch nichts ein, dass man irgendwie was völlig Dubioses macht.
Genau, das war zum ersten Mal, so ich das Gefühl hatte, krass, irgendwie die letzten 3 Jahre, die echt heavy waren, weil am Abend viel immer arbeiten, damit man irgendwie die Miete zahlen kann, am Wochenende Jobs annehmen, ne, dass man irgendwie Geld hat, dass man unter der Woche Vollzeit für das Projekt ehrenamtlich arbeiten kann. Das war halt eine krank harte Zeit, so die 3 Jahre. Und
Willkommen im Gründerleben.
Ja, ja, genau. So, aber ich glaube, der große Unterschied ist halt immer noch, dass wir halt fürs Non-Profit arbeiten und normalerweise als Gründerin oder Gründer arbeitest du an was und hast irgendwie deine Anteile und eventuell hast du irgendwann einen Exit und dann bist du sehr reich. Das wird halt bei uns nie vorkommen und das haben wir uns halt bewusst auch dafür entschieden. Und ich glaube, das ist nochmal der große Unterschied, dass wir halt immer gesagt haben, also die Arbeit, die wir jetzt die letzten 3 Jahre reingesteckt haben, ohne dass wir da was rausbekommen haben, wo wir auch selber alles finanziert haben, die ersten 3 Jahre, das ist halt, ist schon unsere Spende an die Gesellschaft gewesen, auf jeden Fall.
Ja, also du hast definitiv schon einiges gegeben. Können sich Leute definitiv etliche Scheiben abschneiden. Ludwig, wir nähern uns dem Ende. Ich kann mich vermutlich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Über Blumen, über dein pinkes Outfit oder wie du das deutsche Bildungssystem veränderst. Eine Frage, wenn du den Wechselwilligen, aktiv, passiv, soft Wechselwilligen, call them however you want to, was mitgeben könntest, was wäre das?
Ich würde auf jeden Fall sagen, holt euch die Live-Teachers-App, weil über uns könnt ihr quasi ganz
Ich habe mich ganz kurz gefragt, sagst du jetzt was ganz anderes oder gehst du jetzt in den totalen Sales-Modus?
Also ganz ehrlich, wenn man die Möglichkeit hat und ich würde es auch wirklich empfehlen, weil wie gesagt, wir sind für viele der erste Anlaufpunkt für ehrenamtliches Engagement und auch so ein bisschen in die Richtung gehend, also wenn man jetzt vielleicht gerade noch in einem Job steckt, wo das noch nicht wirklich der Purpose irgendwie sichtbar ist oder man das Gefühl hat, so richtig für die Welt, für eine bessere Welt arbeite ich hier nicht, dann kann man über uns zumindest mal den ersten Schritt wagen.
Leute, geht Karma-Punkte sammeln. Geht's Ludwig.
Genau, kommt zu uns, geht mal in die Schule, gebt da euer Wissen weiter, weil da zum Beispiel wiederum eure tagtägliche Arbeitserfahrung, die ihr habt, in einem Job, der vielleicht auch nicht ganz so hundertprozentig erfüllend ist, der kann trotzdem dann von dem Wissen, was ihr da gesammelt habt, wertvoll sein, wenn ihr den wiederum in der Schule dann vortragt und Kindern davon erzählt, um denen einfach mal so einen Blick zu geben, dass es diesen Job überhaupt gibt und warum der vielleicht auch seine Wichtigkeit hat. Und das ist, glaube ich, so ein ganz Art von Soft-Einstieg, wie man erstmal so selber gucken kann, ist das was für einen? Also generell ehrenamtliches Engagement. Und wenn man dann merkt, hey, das ist ja ein mega geiler Laden hier und Live-Teachers, die sind ja alle auch noch so nett, die da arbeiten und so hochmotiviert. Dann werden wir auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren immer wieder die Möglichkeit haben, also wir wollen uns immer weiter vergrößern und brauchen da auf jeden Fall fitte Leute und gerade Leute, die vielleicht aus ganz anderen Branchen kommen, wir auch alle, also niemand von uns kommt irgendwie aus dem Schulbereich, wir hatten immer Lehrkräfte dabei, die uns beraten haben, aber das Kernteam, wir sind alle aus anderen haben andere Hintergründe und genau diese Leute sind auch weiterhin sehr bei uns willkommen, weil wir glauben halt fest dran, dass gerade dieser, wenn man von woanders kommt, ganz andere Erfahrungen mitbringt oder so, gerade aus dem Startup-Bereich auch vielleicht, wo es echt ein anderes Tempo nochmal ist, dass das auch gerade im Schulbereich extrem hilfreich sein kann.
Ludwig, danke für diese wunderbaren Schlussworte. Ich fühle mich schlecht, werde mir die App jetzt runterladen und werde mich natürlich anmelden. Aber erstmal vielen lieben Dank für deinen Teil an der Gesellschaft. Mehr Ludwigs brauchen wir. Oder einfach mehr Champs in dem Fall. Aber dafür könnt ihr da draußen ja alle sorgen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich fand, du warst ein grandioser Auftakt zur 5. Staffel. Gott, ist das lange her. Wir haben nämlich schon 2-jähriges Jubiläum, Leute. Haltet durch, wir haben ganz, ganz tolle Gäste, Folgen und vielleicht findet ihr auch in dieser Staffel einen neuen Job. Vielen, vielen lieben Dank, Ludwig.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Für diejenigen, die sich aber in den letzten Wochen mit dem Wechselwunsch auseinandergesetzt haben und sich denken, verdammt, ich glaube, ich habe Bock auf was Neues, aber mir fehlt einfach ein bisschen Inspiration. Guckt mal jobmessen.de an, das ist eine deutschlandweite Karrieremesse für Gäste vom Schüler bis zum Akademiker. Also egal, auf welchem Level ihr euch aktuell befindet, guckt gerne vorbei. Ihr habt dort einen Bewerbungscheck, Bewerbungsfotoservice, aber auch ganz viel Input in Vorträgen oder verschiedenen Workshops.